Herzlich willkommen bei Einfach Erfolgreich. Dies ist der Podcast mit Inspiration, ungewöhnlichen Perspektiven auf Alltägliches und gelungenen Gesprächen mit einfach erfolgreichen Menschen. Ziel ist es, Ideen zu sammeln und zu entdecken, wie auch dein Leben immer einfacher, immer noch erfolgreicher sein kann. Heute ist Maren Fischer zu Gast im Einfach-Erfolgreich-Podcast. Maren hat über 20 Jahre Erfahrung im HR-Bereich, selbst auch als Personalmanagement-Expertin. Mittlerweile ist sie Gründerin und Geschäftsführerin von Freshworks, der Personalabteilung für den Mittelstand. In dem Kontext beschäftigt sie sich gerne mit Themen wie Finden und Binden von Mitarbeitern. Da gehört natürlich heutzutage das Thema New Work mit dazu. Maren und Freshworks haben die New Work Night in Paderborn jetzt zum wiederholten Male organisiert und erfolgreich durchgeführt. Und da, wo neue Arbeit ist, gibt es natürlich auch neue Führung. Das heißt, auch New Leadership ist etwas, womit sie sich beschäftigt. Und genau so sind wir auch zusammengekommen. Denn Freshworks hat sich bereit erklärt, das Leadership Lab Treffen zu hosten, was am 27. April nach langer Pause endlich nochmal stattfindet. Wir freuen uns auf einen spannenden Abend zu Netzwerken. Wenn du also aus Paderborn, OWL oder der Nähe kommst, bist du herzlich eingeladen. Ich packe den Link mal in die Shownotes. Doch darum soll es hier jetzt gar nicht gehen. Jetzt wollen wir uns erstmal mit Maren Fischer unterhalten und sehen, was für sie ein einfach erfolgreiches Leben ist, wie ihr Leben einfach erfolgreich gelingt. Und deswegen freue dich mit mir auf dieses gelungene Gespräch mit Maren Fischer. Hallo und herzlich willkommen, Maren Fischer. Maren, du bist eine Personalmanagement-Experte mit 20 Jahren Erfahrung und du bist die Geschäftsführerin von der Personalabteilung für den Mittelstand von Freshworks in Paderborn. Herzlich willkommen hier im Einfach-Erfolgreich-Podcast.
Vielen Dank, Hajo. Vielen Dank für die Einladung und ja, schön, dass ich heute hier sein darf.
Genau, und ich bin mir sicher, wir können ganz viel lernen von dir und dem, was ihr gerade für den Mittelstand im Personalangelegenheit macht. Aber bevor wir dazu kommen, ich muss die Frage stellen. Eine Schifffahrtskauffrau, habe ich gelernt, bist du von der Ausbildung her. Was ist das und was hat das mit Personal zu tun?
Ja, gerne. Also steigen wir gerne darin ein. Und tatsächlich ist es auch ein Teil in meinem Leben, auf den ich sogar relativ stolz bin, vielleicht weil es sogar auch ein so ganz anderer Einstieg ist und auch zeigt, wie man so durch unterschiedliche Wege auch zum Ziel kommen kann. Ich bin ursprünglich Hamburgerin und in Hamburg ist das ziemlich naheliegend, irgendetwas im Hafenbereich oder im Schifffahrtsbereich zu machen. Und so hat mich tatsächlich dann auch nach dem Abitur getrieben, zu der Hapag-Lloyd AG zu gehen. Mhm. Hapag-Lloyd ist im Bereich Containerschifffahrt weltweit unterwegs und das Unternehmen hat damals für meinen Geschmack einfach eine super gute Ausbildung angeboten. Ich wollte tatsächlich nicht ins Studium, ich wollte in die Ausbildung gehen, ich wollte meine eigene Wohnung haben, mein eigenes Geld verdienen und auf eigenen Beinen stehen und deswegen war mir total wichtig, eine Ausbildung zu machen. Aha. Ja, und das hat mich dazu gebracht, dass ich 3 Jahre gelernt habe, wie man Container durch die ganze Welt schickt, wie lang, wie breit, wie groß ein Containerschiff ist und habe auch meine Wochen tatsächlich auf Containerbrücken im Hafen verbracht. Also was sehr, sehr cool, eine sehr, sehr prägende Zeit war. Ich bin dann am Ende der Ausbildung aber tatsächlich dort in dem Betrieb in die Personalabteilung gekommen. Okay. Und das war dann eigentlich auch der Start für das, wo ich jetzt gelandet bin.
Genau. Ja, okay. Und damals auch schon den Drang nach Eigenständigkeit, nach Unabhängigkeit. Wie hatten sich das dann mit dem Angestellten-Dasein in der Personalabteilung vertragen?
Ja, also die ersten Jahre natürlich insofern sehr gut, als dass ich sag mal, bevor man sich selbstständig macht, auch erstmal eine ganze Menge Handwerkszeug braucht, so eine gewisse Glaubwürdigkeit natürlich auch bei dem, was man da tut, zu haben. Ich habe ja dann wirklich viele Jahre so die Schule der Großkonzerne oder Großbetriebe durchlaufen. Neben Hapag-Lloyd war ich auch im Otto-Konzern und in noch weiteren Betrieben angestellt. Ja. Aber spannend, genau, dass du das auch schon so ansprichst. Ich habe tatsächlich nach, ich glaube, insgesamt 10 Jahren in der Anstellung wirklich extremes Kribbeln in den Füßen, in den Beinen gehabt und habe gedacht, ich muss da raus. Ich möchte wirklich Ärmel hochkrempeln, selber machen, selber anpacken und habe mich dann im Endeffekt ja auch getraut, den Schritt in die Selbstständigkeit zu machen. Aber ich muss auch sagen, rückblickend diese Jahre Anstellung und wirklich Handwerk lernen von der Pike auf an, ist jetzt natürlich auch das, was mich stark macht, weshalb ich überhaupt so rausgehen kann mit meinen Themen.
Na klar, weil es kommt ja nicht nur auf das Wissen an, das kriegt man ja auch von mir aus einer Uni oder sonst irgendwo noch mitvermittelt. Man kann Bücher lesen, aber es kommt ja eben darauf an, das, was man an Erfahrung mitbringt und dass man es auch rüberbringen kann. Guck mal, jetzt muss ich hier schneiden. Ich habe den Faden verloren. Ich wollte eine Frage, was haben wir denn hier? 351. Safalot, du hast da gerade zwei Sachen gebracht, die ich zusammenbringen wollte.
Lange Anstellung, Selbstständigkeit.
Eigentlich
Methoden, irgendwie mit Methoden lernen in der Anstellung. Nicht nur Fachwissen, sondern auch
was. Nee, das war was, das hast du nicht gesagt, aber das lag so in der Luft. Ah. Komm, loslassen, neu anfangen. Wo warst du denn? Du warst gerade bei Otto-Konzern, Anstellung.
Genau.
Ach so, doch, okay. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, aber ich weiß, wo wir anknüpfen können. Jetzt hast du gesagt, du musstest da raus. Oder, nein, wir fangen jetzt bei 4:35 nochmal neu an. Jetzt hast du gerade gesagt, du wolltest da weg, du wolltest da raus und hast gesagt, du wolltest was Großes in die Welt bringen. Wir sprechen da ja von Wegmotivation oder von der Hinzumotivation. Was war es denn, was dich dann den Mut hat fassen lassen? Du hast ja von Mut gesprochen. Das heißt, wo Mut ist, ist wahrscheinlich vorher ein bisschen Angst oder zumindest ein bisschen Sorge gewesen. War es der Schmerz im Angestellten-Dasein oder war es, ich habe eine große Vision, die möchte ich in die Welt bringen?
Ich glaube, vor allem war es das Gefühl von, ich möchte es selber machen und ich möchte ja so mein eigener Chef sein, ich möchte selber gestalten, ich möchte am Ende etwas bewegen, wo ich keinem erstmal so direkt Rechenschaft schuldig bin. Ich glaube, ja, ich hab, glaube ich, so einen großen Motor des Machens und man muss dazu sagen, ich bin ja jetzt mit Freshworks in einem Bereich unterwegs, wo wir vor allem Klein- und Mittelständler betreuen, wo das Arbeiten ein ganz anderes ist, als in einem Weltkonzern zu arbeiten. Man kann sich das so vorstellen, dass ich natürlich, wenn ich einer von 10.000 Mitarbeiter im Konzern bin, ganz andere Regeln, ganz andere Spielregeln, ganz andere Entscheidungswege, manchmal auch sehr lange Entscheidungswege einhalten muss. Und ich bin so eine Freundin von Ärmel hoch und machen, da ist jetzt eine Idee und die möchte ich gerne auch morgen sehen. Und das hat von daher, glaube ich, war das mehr so ein Antrieb hinzu. Ja. Ich glaube, ich wusste damals noch nicht so genau, was eigentlich meine Treiber so sind innerlich, aber das war einfach so dieses Gefühl, da wo es jetzt ist, ist es noch nicht rund, da ist es noch nicht genug. Ich habe das Gefühl, da fehlt noch was. Und
ja,
und das hat mich dann irgendwie weiter laufen lassen.
Okay. Also erstmal herzlich willkommen. Du bist ja genau richtig. Der Untertitel vom Podcast ist ja für alle, die was bewegen wollen. Du hast gerade gesagt, du wolltest was machen, was in eine Bewegung bringen. Das mit dem Selbermachen Rechenschaft, ja, da hast du absolut recht. Also ich kenne ja beides. Aus der Beratungssicht habe ich Konzerne von innen auch kennengelernt und bin ja selber so ein Geschöpf des Mittelstands, würde ich sagen, in meinem Angestellten-Dasein. Und das sind ja sehr unterschiedliche Welten. Ne? Also es gibt Gemeinsamkeiten, klar. Wie alt warst denn du, als du dich da getraut hast? Ich weiß, du bist eine Frau, darf ich die Frage überhaupt stellen? Aber es geht ja um eine weit, weit, weit entfernt liegende Vergangenheit. Also wie reif warst du da schon auch als Persönlichkeit?
Ja, also darfst die Frage stellen, da bin ich ganz uneitel. ich glaube, 28 oder 29 muss das gewesen sein. Also genau, ich glaube, ja, mit 28 bin ich damals, glaube ich, bei Otto dann raus, hab da dann wirklich die Anstellung hinter mir gelassen und genau, so ein bisschen damals auch noch erstaunen meine Eltern. Meine Mama, die hat mich vor kurzem tatsächlich auch immer noch gefragt, wann suchst du dir dann mal wieder einen richtigen Job? Ich auch dachte, es ist auch eine spannende Feststellung, dass nur Anstellung wohl ein richtiger Job ist. Aber genau, das war so wirklich so, ja, knapp 30 der Schritt, dass ich das gemacht habe.
Wo ziehst du heute bewusst, heute gewählt, die Motivation heraus? Es ist ja dieses eigene Bewegen wollen, das kennst du jetzt ja schon ein paar Jahre, aber was ist es, was dich morgens
aufstehen lässt.
Ja, also ich, mit Freshworks bin ich ja jetzt 6, 7 Jahre am Markt. Das heißt, ich glaube auch so meine Gestaltungsfreiheit, die habe ich ja seit einigen Jahren. Und mein größter Treiber, ich glaube, es sind zwei momentan. Es ist auf der einen Seite persönlich in mir drin, auch der Treiber. Ich glaube, den braucht man wahrscheinlich als Unternehmer, als Unternehmerin auch ein Stück weit Erfolg. Also ich will mit dem, was ich tue, natürlich irgendwie auch erfolgreich sein, worauf man wahrscheinlich als Unternehmer auch schnell stößt, weil wenn ich kein Geld verdiene mit meiner Sache, dann kann ich das Ganze auch irgendwie nicht mehr aufrechterhalten. Also von daher ist auch ein gewisser finanzieller Erfolg, monetärer Erfolg.
Okay, Erfolg, finanziell, monetär ist klar, weil ich meine, du brauchst irgendwie Sprit, sonst kannst du den Tanker nicht weiterfahren lassen. Ne?
Nee.
Was sind denn andere Kriterien für Erfolg? Also
genau,
bei dir persönlich.
Genau. Und zweiteres ist im Endeffekt, das merke ich jetzt immer mehr auch so in der Rolle als Arbeitgeberin, Führungskraft für ein Team, dass es mir unglaublich Spaß macht und dann wieder auch für mich Zeichen von Erfolg ist, wenn ich das Gefühl habe, ich hab hier ein Team, die sind motiviert in sich, also die haben Lust auf die Rolle, die glühen, die machen ihre Themen und wir sind irgendwie, kriegen gemeinsam irgendwie gutes Feedback für das was wir tun beim Kunden und das ist ein Stück weit dann auch dieser vielleicht auch Gefallen an der Führungsrolle und Führungsrolle im Sinne von, ich bin da auch Mentorin, ich bringe andere auf den Weg, ich helfe anderen auch zu wachsen und ihren Weg irgendwie auch zu machen. Vielleicht auch ein bisschen von dem abzugeben, was ich schon so gemacht habe und vielleicht auch den einen oder anderen zu bewahren, davor blöde Sachen zu machen, die ich vielleicht schon blöd gemacht habe. Also es ist vielleicht so ein bisschen so eine Mentorenrolle, die mir wirklich gefällt und wo ich auch merke, wow, das macht Bock, Leute im Team zu haben, die mir ja auch den Rücken frei halten, die mir helfen und die selber auch noch irgendwie in sich wachsen und Spaß an der Sache haben. Also das hatte ich gar nicht so sehr am Anfang auf dem Radar, aber mit einem wachsenden Team kommt natürlich auch diese Verantwortung für Menschen und dafür, dass die ihren Weg machen, auch irgendwie mit dazu. Und ist schön.
Und als Solo-Selbstständiger ist es das eine, als Chefin jetzt, als Unternehmerin mit Angestellten, du machst ja die Arbeit nicht mehr selber. Also idealerweise machst du auch noch ein bisschen Arbeit selber, aber du hast ja vor allem nur das Werkzeug deines Mundes, deines Verstandes und nutzt die Hände sozusagen von anderen. Ja, die arbeiten auch mit den Köpfen, aber du wirkst halt durch das Schaffen von anderen. Das ist natürlich Wechsel im Denken und auch im Abgeben können. Wie leicht fällst du dir Dinge, die dir vielleicht früher auch mal Spaß gemacht haben, das gute Feedback vom Kunden selber einzusammeln, wie leicht fällt denn dir das an deine Teammitglieder abzugeben?
Ja, also ich würde lügen, wenn das ein total einfacher Schritt ist. Das ist ein Prozess. Aber ich muss auch sagen, nachdem ich viele Jahre, glaube ich, auch extrem viel gearbeitet habe, ist das jetzt eine total wohltuende Erkenntnis, dass ich irgendwie nach ein paar Jahren auch sagen kann, ich bin total froh darum, dass ich mich nicht mehr um jeden Kleinkram kümmern muss und auch weiß, wo das in auch teilweise viel besseren Händen liegt. Ich glaube, das war sogar, würde ich sogar behaupten, der anstrengendste Schritt oder schwierigste Schritt, diese Erkenntnis auch zu haben. Ich bin gar nicht diejenige, die das auch am besten kann und dass ich merke, dass meine Mitarbeiterinnen beim Kunden manchmal viel besser punkten können, weil sie in bestimmten Themen viel tiefer drin sind und viel besser drin sind. Und ich auch merke, ich in dem Portfolio, was wir so bearbeiten im Personalmanagement, kann ich ja auch in gar nicht allem 150% glänzen. So viel Zeit habe ich gar nicht, mich irgendwie so mit allem jeden Tag zu beschäftigen. Und diese Erkenntnis, die war irgendwie erstmal befremdlich, zu sagen, oh, meine Mitarbeiter, die sind besser als ich. Aber eigentlich ist genau das Ziel. Du musst es schaffen, dass deine Mitarbeiter handwerklich eigentlich besser arbeiten können als man selber. Weil die Rolle ist ja, wie du eben schon sagtest, irgendwann eine andere. Ich muss versuchen, das Gesamtkonstrukt am Laufen zu halten. Ich muss die ich da habe, befähigen, einen guten Job zu machen. Aber ich muss dem Kunden am Ende nicht mehr jede Schraube anziehen können. Dafür habe ich jetzt auf einmal eine andere Rolle. Aber das ist ein spannender Prozess, glaube ich.
Also erstmal danke für die Offenheit und Gratulation zu der Klarheit, wie du es auch mit rüberbringst. Und die Hörerinnen können jetzt dein Lächeln nicht sehen. Aber das war schon, es kam auch visuell. Also du hast schon gesagt, das ist dir nicht leicht gefallen, aber musstest du das an einem bestimmten Punkt auf die harte Tour lernen oder ist es dann doch im Laufe der Zeit sozusagen aus dir herausgekommen, diese Erkenntnis?
Ja, ich weiß nicht, ob es hart, vielleicht, also so ein Schlüsselmoment war dann vielleicht hier oder da, dass ich auch gemerkt habe, oh, der Kunde war mit dem, was ich ihm da erzählt habe, vielleicht am Ende gar nicht so zufrieden. Und dann kam meine Kollegin oder meine Mitarbeiterin und saß in dem Termin und hat dann irgendwie einmal zack, zack, zack irgendwie das Visual aufgemacht und gezeigt, wie es geht und wie jetzt der Prozess und das System da funktioniert. Und dann hatte ich auch das Gefühl, okay, ich glaube, das war jetzt der Schlüssel. Ich ziehe mich zurück, ich lasse sie nach vorne und ist natürlich immer blöd, wenn man dann selber das Gefühl hat, okay, ich kriege dieses Feedback jetzt auf einmal nicht mehr, aber in dem Moment, ja, ich weiß gar nicht, ja, war es vielleicht gar nicht so hart, weil dann schnell der Effekt kam, naja, wenn meine Mitarbeiter das super gute Feedback kriegen, ist es indirekt auch mein gutes Feedback, weil ich meine, ich habe sie ja da irgendwie irgendwo dann doch hingesetzt und hingebracht und vielleicht ihr auch geholfen, dieses Thema dann zu bearbeiten. Ja.
Und am Ende des Tages ist dem Kunden ja wichtig, dass er eine gute Leistung bekommt, ein gutes Ergebnis hat. Und wer von den Menschen mit der grünen Visitenkarte jetzt in eurem Fall das macht, das ist dem Kunden ja im Grunde egal, ne? Solange die Leistung stimmt. Naja, und gehört ja doch ein bisschen Reflexionsfähigkeit dazu. Und jetzt hast du ja ein Team, die wollen, hast du gesagt, aus sich heraus arbeiten. Das wollen wahrscheinlich viele Chefs, viele Firmen, viele Unternehmen wünschen sich sehr motivierte Mitarbeiter. Was glaubst du, trägt dazu bei, dass deine Mitarbeiterinnen so sehr aus sich heraus brennen und das in einem sehr positiven, also jetzt nicht ausbrennen, sondern wirklich, ich habe es ja selber erlebt, sie wollen ja wirklich, lass mich hier was tun. Woran liegt's?
Ja, jetzt muss ich ja aufhören. Ich will da gar nicht so eine Lobhudelei jetzt irgendwie auf meine Themen hier ziehen, aber ich glaube, so ein paar Sachen beobachte ich gerade. Und ich meine, ich kann natürlich jetzt auch aus irgendwie 20 Jahren so Personalwiese und Personalarbeit auch sagen, ich habe eine ganze Menge Betriebe schon von innen gesehen und auch gesehen, wie unterschiedlich Führung auch überall funktionieren kann. Ich glaube, ein großer Schlüssel hier bei uns ist wirklich das Vertrauen, Vertrauensvorschuss. Ich meine, ich kann darauf bauen, dass ich natürlich auch alles sehr erfahrene Beraterinnen im Team habe, wo ich auch weiß, die kann ich laufen lassen, die machen da nichts kaputt und das funktioniert alles sehr gut. Aber wirklich ein großer Vertrauensvorschuss und was auch wieder mir in die Karten spielt, ich bin niemand, der gerne irgendwie ständig auf die Finger guckt und alles immer kontrolliert und jede irgendwie Minute Arbeit irgendwie nachhält und kontrolliert. Und ich glaube, genau dieses Vertrauen statt Kontrolle macht eine ganze Menge aus. Habe zum Beispiel, wir haben zwei Werkstudentinnen im Team und da hatte ich am Anfang mal wahrgenommen, dass das auch die eine Studentin irgendwie sagte, guck mal, die Maren, die lässt uns ja ganz schön viel entscheiden und ganz schön viel machen, das kenne ich so gar nicht. Ja. Und das war für mich dann irgendwie so bezeichnend, dass vielleicht da auch ein großer Schlüssel drin liegt, die Leute entscheiden zu lassen und machen zu lassen in vielen Dingen.
War dir das klar, also als du es gehört hast, klar, hast du wahrscheinlich reflektieren können, aber hättest du das gewusst, dass sie das so wahrnehmen, bevor du es gehört hast aus ihrem Mund?
Also so bewusst war es mir, glaube ich, nicht, weil ich habe, muss ehrlicherweise auch sagen, ich habe mir nicht so viele Ratgeberliteratur über Führung durchgelesen, bevor ich in die Führung gesprungen bin. Und ganz viel ist wirklich so aus meinem Naturell heraus, glaube ich, so automatisch in den Alltag eingeflossen. Und ich glaube, das ist auch okay so. Sicherlich macht man da nicht immer alles sofort richtig, aber dieses Authentische macht, glaube ich, auch eine ganze Menge aus, was das Team auch spürt, was das Team auch merkt, dass die denken, ach komm, die will mir nichts Böses, ich darf hier machen und die ist so, wie sie ist. Und dieses ist so, wie sie ist, zieht dann, glaube ich, auch die richtigen Leute zusammen. Das ist vielleicht noch der zweite Punkt. Was wir jetzt bei uns merken hier im Team ist, dass einfach so die Chemie und die Wellenlänge passt und stimmt und das schon auch, ja, ich glaube, einen großen Impact darauf hat, dass die Leute sich wohlfühlen und auch Lust haben, hier zu arbeiten, weil im Endeffekt immer jeder jedem irgendwie helfen kann, auch mit Fehlern offen umgegangen wird. Wir haben zum Beispiel immer montags morgens haben wir so eine Teamrunde, machen wir jeden Montag. Wir arbeiten halt sehr, sehr flexibel, ja auch ganz viel im Homeoffice oder beim Kunden, dass wir auch sagen, Montag ist immer so unser Social Monday. Wir treffen uns, montags um 9 gibt es eine Teamrunde. Und in dieser Teamrunde wird einmal reihum von jedem in 3 Minuten kurz erzählt, was waren meine Highlights, was waren aber auch meine Lowlights der Woche. Ja. Und diese Lowlights sind im Endeffekt ja immer Sachen, boah, da ist irgendwas gegen die Wand gefahren, da war was blöd, da hat mich was geärgert. Aber was lernen wir daraus? Und dieses, was lernen wir daraus, schärft ja, glaube ich, auch ja so ein bisschen so eine Fehlerkultur. Das ist mir jetzt irgendwie nochmal bewusst geworden, dass ich, glaube ich, auch jeder trauen kann, auch auszusprechen, wenn Dinge nicht funktionieren und sich immer darauf verlassen kann, auch irgendjemand hilft mir und gibt mir jetzt nochmal einen Tipp, wie ich es halt besser machen kann. Und das macht halt auch eine ganze Menge oder nimmt auch eine ganze Menge Druck wieder raus. Ne? Und ja.
Ja, passt übrigens auch, es gibt, um jetzt ein bisschen Literatur zu zitieren, es gibt die 5 Dysfunktionen eines Teams. Und da, du hast gesagt, Vertrauen, das ist sozusagen die erste Stufe, die unterste Stufe. Und das zweite ist ein offener Umgang mit Fehlern, wie du ihn beschreibst, sozusagen. Also, dass sich auch getraut wird, die nicht positiven Dinge mal anzusprechen. Das ist die zweite Stufe. Und in ganz vielen Teams mal brauche ich die dritte Stufe gar nicht mehr, wo es dann irgendwann die oberste Stufe ist, dann der Ergebnisorientierung. Scheint sehr viel aus dir heraus schon richtig zu sein. Und du hast gerade eben richtig, ja, im Sinne der Literatur, ich habe viele Bücher gelesen und ich weiß nicht, was richtig oder falsch ist, die widersprechen sich ja zum Teil auch. Ich finde es halt gut, viele unterschiedliche Ansätze zu kennen. Na gut, ist jetzt natürlich auch mein Job, in unterschiedlichsten Situationen flexibel damit umgehen zu können und das auch transportieren zu können, also zu verstehen, warum manche Dinge so sind, damit ich es eben auch weitergeben kann. Das mit dem authentisch ist, so wie sie ist, glaube ich, ein absoluter No-Brainer, braucht man nicht drüber sprechen. Wenn du jetzt sagst, die Chemie stimmt bei der Teamzusammenstellung, die richtigen Leute zusammenbringen, hast du gesagt, achtet ihr denn oder achtest du auch darauf, die unterschiedlichen Qualifikationen, Fähigkeiten, Interessen reinzubringen? Die einen lieben es, in Excel reinzuhacken, den anderen ist es ein Graus. Die einen wollen alles schriftlich, die anderen wollen telefonieren, ist schon schlimm genug, am liebsten alles im direkten Kontakt. Also achtet ihr da auf eine gewisse Diversität, jetzt gar nicht auf Geschlechterrollen, sondern eben auf die Vorlieben?
Ja. Und ich meine, da muss ich fairerweise natürlich auch sagen, ja, ich sag mal, wenn das Recruiting bei uns schief gehen würde, dann würde irgendwas mit meinem grundsätzlichen Job nicht richtig laufen. Das ist natürlich irgendwie auch so mein täglich Brot, Bewerbungsgespräche zu führen im Recruiting. Ich glaube auch mit bestimmten Antennen und Tools auch zu gucken. Trotzdem, klar, muss ich sagen, ist das Recruiting der eigenen Mannschaft tatsächlich nochmal ein bisschen anders, als wenn ich für andere rekrutiere. Da spielt dann doch auch das Gefühl, die Bindung nochmal irgendwie eine andere Rolle. Aber ja, also natürlich gucken wir, dass wir hier ein großes fachliches Repertoire abgedeckt bekommen. Und das, was für mich auch nochmal so ein spannender Moment dann in meiner Vita war, ich habe vor einigen Jahren so ein Persolog, heißt das, Diagnostiktool kennengelernt, was so auf dem DISG-Modell basiert. Kurzum, ich habe mit diesem Modell gelernt, dass ich jemanden brauche, der mir die Details abnimmt. Und ich habe gelernt, dass genau im Idealfall ich Leute um mich rum im Team habe, die sehr detail- und prozessorientiert Dinge vorantreiben. Und das hat mich sehr zum Denken gebracht, mir ein Team aufzustellen, wo ich ganz viel kompensiere, dass wir am Ende alle Puzzleteile ein Ganzes ergeben. Und das ist jetzt momentan tatsächlich auch so der Fall. Auch das Personalmanagement, die Personalabteilung, ich sag mal, deckt ja Dinge von bis ab. Ich brauche in einer Personalabteilung, was du eben beschreibst, die Leute, die tief in Excel, in Prozessen, in Systemen und auch in Vertrags- und Gehaltsthemen irgendwie gern zu Hause sind und da sehr detailliert arbeiten. Ich brauche aber genauso Leute, die in dem Recruiting grandiose Kommunikatoren sind und sozusagen fast Verkäufer sind, beziehungsweise auch Leute, die gerne sich in einem Workshop und im Training nach vorne stellen. Ja? Und von daher ist es schon wichtig, dass wir da auch alles abdecken und das haben wir auch. Genau.
Diese Vielfalt, aber,
genau. Und nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, aber trotz also Diversity auch genauso wichtig, dass alle irgendwie so einen ähnlichen Kern haben oder zumindest ein Thema, der sie begeistert. Ich bin eigentlich immer so kein Freund davon, so dieses gleich und gleich gesellt sich, aber ich meine, bei uns liegt es jetzt auf der Hand, wenn man sich unsere Webseite anguckt. Wir sind irgendwie alle Frauen und auch viele Working Moms im Team, und das ist, glaube ich, nochmal so ein Zusammenschweißelement. Wahrscheinlich auch. Ich habe das gar nicht so geplant, aber.
Genau, mit den Working Moms möchte ich gleich noch drauf kommen, aber ja. Also ich bin ja zertifiziert für unterschiedliche Persönlichkeitsmodelle, die unterschiedliche Stärken haben, wie auch immer. Und in dem einen Kontext hat ein Trainer mal was für mich, also das war für mich wirklich nochmal ein Eye-Opener, ne? Also dieses Andersartigkeit des anderen kennenzulernen, zu akzeptieren, aber vor allem zu wertzuschätzen, was du sagst. Ich brauche halt Detailverliebte, oder ich funktioniere besonders gut, wenn ich Menschen habe, die sehr detailverliebt sind. Ja, das sind ja alles irgendwie No-Brainer. Aber der hat gesagt, ja, guck mal hier, ist so ein Unternehmen, das ist zwar super divers, ne, was die Ethnien angeht, was die Geschlechter angeht, von mir aus auch was die Religion angeht, aber es achtet im Grunde niemand auf die Unterschiedlichkeit, was die Persönlichkeiten angeht. Und mit welchem Modell das jetzt auch immer gemessen wird, ist ja das eine, aber eben, ne, wenn wir dann alle Hautfarben, alle Religionen, alle Geschlechter, wie viele, ne, also das Linke, das Rechte und alle 100 dazwischen, dass es eben wichtig ist, diese unterschiedlichen Interessen und Motivationen abgebildet zu haben im Team. Und dann braucht es natürlich, damit es ein Team ist, das Gemeinsame, woran dann gearbeitet wird, ne? So, jetzt hast du Working Moms gesagt. Ich wollte darauf hin, dass du dich ja auch im Bereich Female Leadership, wo tummelst, nicht alle Frauen sind Mütter, ich glaube, umgekehrt gilt das schon. Aber was macht, würdest du das zusammenpacken? Also Female und Working Moms zusammen, oder würdest du das Thema Female Leadership doch nochmal anders sehen?
Also man muss dazu sagen, dass das überhaupt keine geplante Mission oder sowas war oder irgendwie kein geplanter Weg. Und tatsächlich auch vieles aus meiner persönlichen Not heraus auch entstanden ist. Also ich hab selber zwei Kiddies, die sind jetzt 7 und knapp 9. Und da kann man sich jetzt ja ausrechnen, sind eigentlich meine ganzen letzten Jahre, die wir hier Freshworks aufgebaut haben, ja auch in diese Zeit gefallen, wo ich nebenbei halt auch kleine Kinder zu Hause hatte oder immer noch habe. Und ja, einfach natürlich dann auch aus dieser Situation heraus hier ein Unternehmen und eine Arbeitsumgebung aufgebaut habe, in der es möglich ist, dass ich mein Privates und mein Berufliches zusammenpacken kann. Ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass dieses Vorleben und dass ich einfach jemand bin, der dann auch sagt, so irgendwann hole ich jetzt die Kinder ab und verbringe den Nachmittag mit den Kindern, und gut, wenn dann zu tun ist, dann setze ich mich auch gerne abends nochmal hin. Das ist dann leider so als Selbstständiger, aber dass dieses Vorleben offenbar sich rumgesprochen und immer mehr Frauen mit dieser Thematik angezogen hat. Und dann ist mir Stück für Stück wirklich auch bewusst geworden, mich haben dann Initiativbewerbungen erreicht, auch von super tollen Frauen, die jetzt in meinem Team sitzen, die in irgendeiner Form nach der Elternzeit in ihren bisherigen Konzernen dann beispielsweise eine leitende Funktion so nicht mehr ausüben konnten, durften, wie auch immer, und einfach nach anderen und flexibleren Möglichkeiten gesucht haben. Hat mich im Kern dann genauso als Team oder hat uns als Team so ein bisschen dahin gebracht, dass wir gesagt haben, das geht bei uns. Und vielleicht ist es so eine kleine Mission, die wir da jetzt haben. Oder zumindest kann ich sagen, sind wir ein, können wir auch bei unseren Kunden total authentisch verkaufen, dass wir neue Arbeitsmodelle leben, dass das funktioniert, und können aus den eigenen Erfahrungen berichten. Und ich finde, das macht es gerade irgendwie so spannend. Also alle Welt redet über New Work und flexibles Arbeiten und all das, was da so an Buzzwords zugehört. Und wir können wirklich berichten, also wo hat das Thema seine Grenzen und wo funktioniert es gut. Ne?
Einmal mehr wirklich aus der Praxis. Du hast ein Problem für dich gelöst. Ermöglicht es anderen, für sich zu lösen. Und es ist jetzt, also du bist jetzt nicht diejenige, die noch das fünfte Buch auch noch zitieren kann, sondern hast das Problem für dich gelöst und kannst jetzt drüber sprechen. Du hast das Thema New Work gerade angesprochen. Was heißt New Work für dich?
Für New Work für mich, ja, es ist ganz spannend, weil wir erleben gerade so im Klein- und Mittelstand, dass das dass das Wort tatsächlich auch ziemlich negativ behaftet ist mittlerweile. Wenn wir so mit unseren kleinen Mittelständlern, die viel produzierende Betriebe, teilweise Handwerksbetriebe ja auch sind, dann wird New Work da häufig in einen Topf geworfen mit Obstkorb, Kickertisch, Sandsäcke stehen überall im Foyer rum und alle können nach Hause gehen, wann sie wollen, um sich dem Yogakurs zu widmen. Also das ist so ein bisschen, ja, leider muss man sagen, Vorurteil, Stereotyp, was so viele damit im Kopf haben. Und da muss ich aber sagen, wir versuchen da wirklich gerade so ein bisschen aufzuklären, aufzuräumen. Vielleicht müssen wir das Wort auch nochmal ändern, dieses neue Arbeiten, also erstmal gar kein Trend in meinen Augen mehr ist, sondern eigentlich eine kontinuierliche Entwicklung, die da draußen stattfindet und ganz viel auch damit zu tun hat, was sind eigentlich heutige Wünsche und Erwartungen von Menschen, die in ihrem Beruf sind und das wiederum wirkt sich ganz viel auf Führungsmindset und Führungsverständnis aus, also neues Arbeiten oder New Work. Es kommt auf, ich glaube, auch eine große Portion Offenheit, Anpassungsfähigkeit an, nämlich die Offenheit und Anpassung daran, dass sich alle Nase lang und alle paar Jahre auch so die Umfeldbedingungen im Arbeiten ändern, im Arbeitsleben ändern. Also was wir momentan ja sehr, sehr stark erleben, ist einfach, da drängelt sich jetzt eine neue Generation in die Betriebe und die möchten nicht mehr so arbeiten, wie das vor 10, 20 Jahren noch üblich war. Also irgendwie als Kind der 80er Jahre bin ich mit einem anderen Wertegerüst aufgewachsen als meine Kinder irgendwie heute. Und das verändert ein Stück weit einfach auch Führungsmethoden in Unternehmen. Und da zu überlegen, wie mache ich es denn? Wie wollen denn die Leute heute irgendwie mitgenommen werden? Was motiviert die denn eigentlich noch? Ja. Da reinzudenken. Und was sich dann anschließt, sind am Ende Tools, Methoden, Maßnahmen. Das ist dann der Handwerkskoffer, der da hinten rauskommt. Oder irgendwelche Symbole wie, ich stelle den Obstkorb hin. Ne? Aber es ist viel Mindset.
Mindset, eine andere Denkweise und eben ein Loslassen von dem, was früher mal funktioniert hat, was ja auch lange Zeit zum Erfolg geführt hat, anpassen an die neue Welt. Weil die Arbeitswelt mag sich ändern, ja. Mein Eindruck ist, dass die Welt sich ein Stück weit ändert. Bevor wir da nochmal eingehen, ich möchte es einmal explizit machen, weil im Grunde hast du auch wieder die altbekannten Sachen gesagt. Es ändert sich, eine Offenheit für die Veränderung, ne? Nichts ist so beständig wie der Wandel. Und dieses Embrace Change, nicht nur zu akzeptieren, es ändert sich, oh, jetzt muss ich mich halt anpassen. Was war das früher, ein Aufschrei, als das, was fällt mir jetzt ein? Die Anschallgurte kamen. Das habe ich nicht mehr mitbekommen, aber ich habe die Auswirkungen, das war irgendwann in den 70er Jahren, muss das gewesen sein, ich habe die Auswirkungen noch mitbekommen, da hatte ich schon längst den Führerschein, wie manchen Menschen das zuwider war, sich anzuschnallen, für andere war das komisch, unangeschnallt im Auto zu sitzen. Also die Veränderung, ich glaube, viele Menschen haben verstanden, dass es die gibt, dass sie dazugehören, aber sich selber zu verändern zu müssen vielleicht, tut halt dann doch irgendwie weh und fällt schwer. Und was glaubst denn du, ist das, was du hast gerade eben die 80er, ne, da bin ich auch ein Stück weit groß geworden und ich kann mich gar nicht einwandfrei in die Generation X oder Y, irgendwo dazwischen wahrscheinlich müsste ich mich einsortieren. Und jetzt hast du von der noch neueren Generation gesprochen, also du hast es nicht gesagt, vielleicht habe ich es auch noch rausgehört, aber mit dem nicht mehr so viel arbeiten wollen, was glaubst denn du, wo das herkommt?
Ja, also tatsächlich, ich hab letztens auch gerade ich weiß nicht, in welchem Kontext das war, aber wo wirklich auch eine junge Frau sagte, ich will einfach nicht so enden wie meine Eltern. So war das Zitat. Die haben irgendwie ihr ganzes Leben mal lucht und gemacht und getan und gearbeitet und es muss doch eigentlich noch mehr geben. Und ich glaube, dass irgendwie ein größerer Durst irgendwie nach einer sinnvollen Beschäftigung, nach einer sinnvollen Aufgabe eine Rolle spielt, was aber auch klar im Kern ja vielleicht auch daraus resultiert, dass bestimmte Statussymbole irgendwie auch nicht mehr so wichtig sind. Also wenn ich, weiß nicht, frühere Bewerbungsgespräche, die wir geführt haben, wenn da die klassische Frage kam nach, wo wo sehen Sie sich in ein paar Jahren, was man so als Personaler dann halt mal gern gestellt hat, dann war immer klar, ja, da säge ich an Ihrem Stuhl, da möchte ich den Chefposten haben und dann die dicke Karre in der ersten Reihe da vorne vom Bürogebäude stehen haben. Also so dieser Durst oder dieser Hunger auf Statussymbole, auf Karriere. Ich habe das Gefühl, dass das war sehr viel ausgeprägter. Und heute hat sich das genau gedreht. Da ist genau das überhaupt nicht mehr wichtig. Und wichtiger eigentlich auch ist, sich Zeit für seine eigenen Interessen, sich Zeit für Familie zu nehmen, sich ganz viel um eigene Gesundheit, Wohlbefinden und ein gesundes, ausgewogenes Leben zu kümmern. Klar, man kann nicht immer alle irgendwie pauschalisieren und in einen Topf packen, aber so in der Tendenz hat dieser Durst auf Karriere irgendwie abgenommen, habe ich das Gefühl. Karriere im Sinne von Status macht weiterkommen, ne?
Also ich glaube ja an so Pendelbewegungen, ne? Das ist, manchmal muss es ein bisschen zu viel sein in die eine Richtung, dann schwingst du zurück, dann ist es vielleicht zu viel in die andere Richtung. Und ich weiß nicht, ob du die Ansicht teilen kannst. Ich glaube, durch die Beschleunigung, durch die technologische, aber auch die Bereitschaft, hey, noch ein bisschen mehr, noch eine kleine Schippe drauf, es ist ja nicht, ne, da mache ich es halt gerade. Ich arbeite ja auch sehr, sehr gerne und stelle halt manchmal doch fest, ein bisschen weniger hätte es auch getan. Und durch diese kleine Schippe mehr, wo sozusagen das Ich im Leben vom Einzelnen, ne, diese Me-Time würde man das, glaube ich, auf Neudeutsch nennen, ein bisschen weniger und ob das jetzt eine ganze Generation ist, bei bestimmten sehr karriereorientierten Personen, würde ich jetzt mal sagen. Und da in der Masse wurde die Me-Time quasi weg. Das Leben hat aus Arbeit bestanden und dann am Wochenende auch noch für den Status eben der Kurztrip nach Mallorca. Dann habe ich das Hobby, aber es reicht ja nicht das Hobby, sondern im Sport bin ich natürlich auch noch gut oder was auch immer dann mein Hobby ist. Aber eben auch dieses kleine Statusdenken, sodass dann wirklich wenig Zeit bleibt. Was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Was soll denn da eigentlich mal von mir übrig sein? Und an der Stelle ist jetzt meine Wahrnehmung, dass bei ganz vielen jungen Menschen sind, meine Eltern haben ja gar kein Leben, also die arbeiten ja okay, aber die haben ja gar kein Leben. Und was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Dass das eine Frage ist, die sich sehr viel früher stellen, weil es eben auch nicht gesund ist, wenn das Pendel zu sehr in die eine Richtung schwenkt. Weiß nicht, ist das was, wo du dich wiederfindest, deine Beobachtungen wiederfindest in der Beschreibung?
Ja, definitiv. Also ich glaube auch, das, was du beschreibst, hat also die Elterngeneration da wirklich auch teilweise eine ungesunde Dosis vorgelebt, die jetzt wieder so ein bisschen bei der nächsten Generation versucht wird, anders zu machen. Genau, was du sagst, diese Pendelbewegung, es ist ja oft so, dass dann genau immer so im Mix die Dinge dann im Gegenteil dann passieren in der nächsten Generation. Denke ich schon. Und
ihr lernt ja wirklich als die Personalabteilung, die externe Personalabteilung. Ihr habt sowohl mit den unternehmenden Führungskräften zu tun, als ja dann auch mit den Mitarbeitern. Ich fände es schön, wenn du ein oder zwei Tipps jeweils, also sowohl für die Führungskräfte als auch für die Mitarbeiter geben könntest, was die Erwartungen sind und vielleicht auch wie ein aufeinander zugehen, ein Miteinander sozusagen. Also was könnten die Führungskräfte tun, damit es den Mitarbeitern noch leichter fällt, hochmotiviert zur Arbeit zu kommen? Aber auch, was können die Mitarbeiter tun, um die Führungskräfte dabei zu unterstützen, das große Ganze nach vorne zu treiben?
Ja, also fangen wir mal an bei den Führungskräften. Die haben wir natürlich immer so besonders in unserem Fokus oder mit denen arbeiten wir natürlich dann auch besonders intensiv. Und ich stelle fest, also ich glaube auch, da müssen wir tatsächlich auch so das ganze mittlere Management insbesondere so ein bisschen auch in Schutz nehmen, dass die Arbeit oder dass die Komplexität dieser Führungsrolle auch in den letzten Jahren immer größer geworden ist. Hat damit zu tun, auch dass gerade die Mitarbeiter wirklich auch gestiegene Erwartungen haben daran, wie sie individuell behandelt und angesprochen werden. Und das beste Beispiel, ich beschäftige mich auch seit Jahren ganz stark mit dem Thema Feedback-Kultur in Organisationen, weil das ja zunehmend eigentlich Top-Motivationstool auch ist, wenn man sich diese ganzen Zufriedenheitsstudien, Gallup-Studien und so anguckt, dann kursiert ja. Anerkennung, Rückmeldung, Wertschätzung auf den ersten Rängen und Geld und Status und das Auto kommen irgendwann dahinter. Und das ist ganz spannend, weil Und das ist der O-Ton auch tatsächlich einiger Führungskräfte, vielleicht sogar einiger mehr, nicht gemeckert ist doch genug gelobt. Und diese Haltung, die zieht sich leider noch viel zu oft durch. Auch diese vielleicht auch Lust, sich mit dem Menschen auseinanderzusetzen, aber ganz oft auch einfach auch die Zeit, individuell auch den Menschen, die für mich arbeiten, eine Rückmeldung zu geben, Feedback zu geben. Das ist so das eine, ne?
Lass mich da kurz einhaken. Das ist ja dann auch eine Frage der Priorität, ne? Also die Zeit lasse ich ungern als Ausrede gelten, aber ich kann das absolut bestätigen. Ich sehe es ja im Training immer mal wieder, weil natürlich Feedback ist im Prinzip das einzige Mittel, was ich kenne, um langfristige Verhaltensänderungen. Weil wir wollen ja nicht, Mindset ist wichtig, ja, aber wir wollen ja nicht den einen Gedanken verändern, sondern wir wollen ja anderes Verhalten in der Regel hervorrufen. Und das geht meiner Meinung nach über Feedback. Und Feedback kann sowohl, wenn es richtig gemacht wird, die Wertschätzung geben, in Aufmerksamkeit, ja, aber auch in, ich schenke dir als Chef meine Aufmerksamkeit, das höchste Gut sozusagen, was ich habe, die Zeit. Und vor allem gebe ich dir Sicherheit. Dann sind wir relativ schnell beim psychologischen Moment der Sicherheit. Wo stehst du eigentlich? Wenn viele Menschen sich vielleicht ganz oben auf der Treppe sehen und ich als Führungskraft sage, vor welchem Hintergrund, da war doch gestern und sowas. Das muss ja nicht immer dieses Nörgeln sein, aber dieser regelmäßige Austausch hilft ja auch zu verstehen, wo ich stehe. Und was du sagst, leider, ne, ja, werde doch nicht fürs Loben bezahlt. Wo ich sage, ja, vielleicht, also es muss ja nicht Loben sein, aber zumindest fürs Feedback, für Zeit verbringen mit deinen Mitarbeitern, ich glaube schon.
Ja, definitiv. Nein, und ich gehe auch immer davon aus, ich sag mal, kein Mitarbeiter tritt morgens an, um Mist zu bauen, ja. Also das ist immer so meine Grundhaltung oder meine Denke. Es kommt doch hier morgens keiner durch die Tür und führt Böses im Schilde und denkt sich am Ende des Tages, oh, jetzt zeige ich es denen mal so richtig. Eigentlich treten die Leute ja alle an, weil sie irgendwie auch was schaffen wollen und was Gutes zurückbekommen wollen. Und wenn ich das dann bestärke und bestätige und als Führungskraft dann eigentlich auch sage, okay, richtig gemacht, gut gemacht. Also ich meine, gemeckert, wie gesagt, wird ja immer, wenn Fehler passiert oder oft leider. Aber dass man auch genauso, wenn es gut läuft, nicht einfach nur sagt, ja, das habe ich jetzt eh erwartet, dass es gut läuft, sondern das auch nochmal benennen. Also das ist mein heißer Tipp an die Führungskraft und ich sage auch immer, es ist das günstigste Motivationsinstrument, was ihr nutzen könnt. Ja? Also wirklich diese 2, 3 ausgesprochenen Worte, günstiger geht es nicht und hat einen riesen Impact. Und das andere, wenn wir jetzt aus der Brille der Mitarbeiter gucken, muss ich schon auch sagen, würde ich mir, gut, aber da spricht jetzt wahrscheinlich so diese Generation, die so zwischen den Stühlen hängt, auch aus mir. Manchmal denke ich mir schon, ach Leute, es tut nicht weh, ihr dürft auch mal so ein bisschen Zähne zusammen und Arschbacken zusammen und dann einmal durch. Also was ich tatsächlich noch sehr viel gelernt habe und was mir aber auch wirklich dann viel gegeben hat im Leben ist, manchmal tut es auch einfach weh und manchmal ist es auch einfach doof und manchmal muss man auch eine gewisse Belastung vielleicht mal ein paar Tage aushalten. Das klingt jetzt irgendwie doof, aber ich darf das jetzt so sagen, weil ich auch selber ja Kinder habe und wo ich manchmal auch denke, ach Mensch, also die Belastungsgrenze, die ist jetzt aber, da geht noch ein bisschen was. Also vielleicht pimpert man die Kleinen auch manchmal ein bisschen zu viel. Der Mensch wächst dann so ein bisschen auch darin, mal eine Hürde zu überschreiten und mal einen kleinen Schmerzpunkt zu überschreiten. Und das würde ich mir manchmal wünschen, darf noch mal ein bisschen mehr passieren und nicht immer sofort aufgeben. Und da sehe ich so ein bisschen die Tendenz, es bringt uns nicht alles um, wenn wir mal eine Runde schwitzen müssen. Ne? So.
Im Gegenteil, es lässt uns wachsen wie bei den Muskeln. Ne? Also die wachsen dann, also ständig Überreizung auch nicht, ständig immer nur Muskelkater ist es auch nicht, aber ohne Forderung oder auch mal eine kurze Überforderung, damit meine ich nicht 100% nochmal drauf, sondern so im Bereich 5-10% mehr. Das ist das, was uns dann wachsen lässt. Und ich glaube ja, dass wir alle als Menschen wachsen wollen. Und ja, finde ich gut. Ich formuliere es mal um und sage mal Augen zu und durch an der einen oder anderen Stelle. Ist auch gut. Und auch da nochmal der Hinweis, ich finde das absolut in Ordnung, wenn die Arbeit nur aus Augen zu und durch besteht oder ne, also die Zitrone noch ein bisschen mehr ausgequetscht, bin ich nicht mehr dabei. Aber wenn es zu 80-85% Spaß macht, dann nehme ich doch die 15% oder 10% gerne in Kauf und bin auch mal bereit, die Popobacken zusammenzukneifen.
Ja, das stimmt.
Genau. Finde ich gut. Ja, haben wir doch zwei schöne Tipps in beide Richtungen. Ich würde jetzt ganz gerne mal zu den Abschlussfragen kommen. Ich glaube, du weißt schon, dass ich ganz gerne dieselben Fragen immer stelle an die Personen, die hier zu Gast sind. Was weißt du heute, Maren, was du gerne schon früher gewusst hättest?
Ja, ich glaube, da würde ich zwei Sachen kurz und knackig nennen. Das eine ist, ich würde viel früher mit Netzwerken und Kooperationen anfangen. Das habe ich, glaube ich, wirklich viele Jahre gar nicht so auf dem Radar gehabt und merke jetzt, wie viel Gutes einem das bringt, in Netzwerken zu denken, in Netzwerken zu arbeiten. Und das zweite ist, keine Angst vorm Geld oder vielleicht, nee, andersrum formuliert, keine Angst vorm Nicht-Geld haben, weil das ist, glaube ich, so eine ganz große Angst, auch Fehler, gerade natürlich in der Selbstständigkeit, die Angst davor, vielleicht irgendwo den Umsatz nicht zu bekommen, das Geld nicht zu bekommen, keine Angst davor. Und da zitiere ich tatsächlich meinen Mann, der mir immer sagt, kommt doch jeden Monat was Neues rein. Also irgendwie ist es so, ich glaube, einfach auch so da ziemlich gelassen loszulaufen. Denn wenn ich mir da zu viele Sorgen und zu viel Angst drum mache, dann kann ich mich nicht selbstständig machen, das geht nicht. Das ist so, das wäre jetzt so meine, meine Essenz.
Und für Arbeitnehmer ganz genauso. Ich meine, gerade haben wir, sprechen wir viel vom Arbeitnehmermarkt, aber ne, also wenn der Job weg ist, dann gibt es relativ schnell einen neuen. Ich fand das, ich war mal in einem Trainingsraum, wo es eben auch drum, kann ich denn, will ich denn? Und hat der Trainer gesagt, du, pass mal auf, du bist in Deutschland, dir wird einfach mal nichts passieren. Und in dem Training war auch ich weiß gar nicht, ob das ein Bäckermeister war, wer auch immer. Er hatte eine Bäckerei und hat gesagt, du weißt du was, wenn du mal nichts mehr hast für ein Bütterkön, kommst du vorbei, das haben wir immer übrig. Und das ist, ich kenne ja auch noch so Momente, wo es dann irgendwie, ja, was ist denn jetzt? Aber das gibt so viel Gelassenheit, ja, für ein Bütterkön, genau, da wird es immer noch reichen. Und was brauchen wir denn wirklich? Ne? Ein Dach über dem Kopf und was zu essen. Und der Rest ist ja im Grunde schon Luxus. Okay. Du hast gerade eben schon gesagt, du hast nicht so viele Führungsbücher gelesen. Vielleicht hörst du ja Podcasts oder hast Hörbücher gehört oder sonst irgendwo ein inspirierendes Zitat, so ein Kalenderspruch. Hast du davon drei Aha-Erlebnisse, also drei irgendwas Bücher, Sprüche, die ein Aha-Erlebnis bei dir gesagt, ach, guck mal da, sowas kann ich, so kann man es aufsehen.
Ist vielleicht nicht unbedingt den direkten Spruch, aber Aha-Erlebnis war, ich weiß nicht, das kennen vielleicht auch viele, ein guter Plan. Das ist so, so eine Art von Tagebuch, wo man so einen eigenen Wertecheck mitmachen kann. Das ist mir irgendwann mal in die Hände gefallen. Ich habe diesen Wertecheck gemacht und habe rausgefunden, was meine drei Werte sind. Und das war mindblowing. Also da würde ich wirklich sagen, darauf hat sich dann alles andere irgendwie so total automatisch ergeben. Also ein guter Plan, Wertecheck, war wirklich ein totales Aha-Erlebnis. Vielleicht auch da nicht so der direkte Kalenderspruch, aber was ich gemacht habe über den Podcast von der Laura Marlina Seiler, Happy Holy Confident heißt er, da bin ich irgendwann über den Punkt ayurvedischer Lebensstil gestolpert. Und das war auch ein riesiger Aha-Moment in meinem Leben, sich mit dem Lebenskonzept Ayurveda zu beschäftigen, was im Endeffekt ja so aus der indischen Medizin oder aus der indischen Ernährungslehre kommt, und festzustellen, indem ich so auch andere Sachen in meinen beruflichen Alltag lasse, nämlich überhaupt auch nach welchem Biorhythmus ich lebe und arbeite und was ich so an vielleicht auch Nahrungsmitteln in mein Leben lasse, tut sich auf einmal ganz viel in meiner Mentalität.
Also es war nicht die eine Ayurveda-Kur, drei Wochen schön in Indien, sondern du machst es wirklich im Alltag mit Ernährung, mit, weiß nicht, Entspannung gehört da, glaube ich, auch
genau,
dazu.
Genau, also ich habe dann nach und nach irgendwie mich irgendwie mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt. Ich gehe auch regelmäßig zum Yoga und ich habe tatsächlich auch mal in so einem Ayurveda-Resort das zwei Wochen gemacht, um mich da mal ein bisschen tiefer drauf einzulassen. Und ja, ich glaube, mit dieser Anfangsneugierde habe ich mich da so ein bisschen weiter auf den Weg gemacht. Und ich, also für mich hat das ganz viel nochmal so an innerer Balance gegeben. Also klingt jetzt so esoterisch, hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, dass ich, also, aber es ist sehr, sehr
und
gut.
Und es macht ja was mit deinem, also Gefühle sind ja das, was uns unsere Taten lenken. Das glauben viele nicht, aber mit Gedanken lassen sich unsere Gefühle steuern. Und letzten Endes ist das, was wir an Mindset-Arbeit machen, die Gefühle entstehen im Körper. Wenn der Körper mit irgendwelchen Hormonen, mit sonst irgendwelchen Dingen, die nicht so dienlich sind, ne, also Angst aus Nachrichten oder sonst irgendwas, beschäftigt ist, dann ist er nicht entspannt und kann eben einfach erfolgreich sein. Von daher ergibt das für mich, unabhängig von der Esoterik, was du dahinter glaubst, extrem Sinn, wenn du dich gut um den Körper kümmerst. Bist du auch leistungsfähiger, also bist gedanklich leistungsbereiter, aber auch eben körperlich leistungsfähiger. Ergibt für mich irgendwie sehr viel Sinn. Und wo du dann anfängst, ob es dann Yoga ist oder ob du irgendwie was anderes machst, das ist ja, ne, sind wir wieder bei Hauptsache, du tust was für dich, weil letzten Endes ist es das, was uns halt durchs Leben trägt, unser Körper. Und wenn wir uns gut um den kümmern, mit Nahrungsaufnahme, mit Bewegung.
Absolut.
Tun ja. Wir doch was Gutes.
Und aber doch, spontan genau. Fällt mir doch ein dritter Satz ein, den habe ich tatsächlich jetzt in den letzten Tagen erst irgendwo in der Zeitung, in einem Magazin gelesen. Das war tatsächlich irgendwie ein kurzes Zitat von Steve Jobs. Und da, ich kann nur noch zitieren, es ging um Connecting the Dots. Connecting the Dots, ja. Als eigentlich nochmal Erkenntnis, du kannst eigentlich nur rückwärts verstehen, warum du in welchem Moment wo abgebogen bist. Wenn du rückwärts guckst und siehst, wo du in deinem Leben eigentlich welche Entscheidungen und welche Weggabelung genommen hast und diese Punkte verbindest, dann macht das alles total Sinn. Und schon, also auch so ein bisschen diese Reflexion, auch mal in den Rückspiegel gucken, warum habe ich vielleicht auch in der Vergangenheit was gemacht und daraus dann wieder auch in die Zukunft zu schließen, wie mir das vielleicht hilft, die nächste Entscheidung zu treffen. Also das fand ich nochmal spannend, weil das ist oft, also das ist ja tatsächlich so, dass man eigentlich dann auch so seine eigene Landkarte aufmalen kann, wenn man mal so zurückguckt, warum man eigentlich da jetzt steht, wo man steht.
Und im Rückblick sieht es so leicht aus, ne? Wie an einer Perlenschnur gezogen. Da sind auch alle die Abzweigungen, die Umwege erklärbar. Nur wenn du doch heute schon wüsstest, wie deine Perlenschnur in fünf Jahren aussieht. Ne?
Ja, und deswegen auch dann zu sagen, irgendwie ergibt es immer Sinn. Deswegen kann ich mich eigentlich auch mit einem guten Bauchgefühl auf den Weg machen. Und es wird schon irgendwie werden.
Okay, finde ich spannend. Die ersten beiden Punkte würde ich mal sagen, da ist ja dieses Erkenne-dich-selbst-Motiv noch mit dabei, ne? Die Wertearbeit, ich meine, jedes gute Coaching wird relativ zu Anfang zu den Werten kommen, auch mit, was tut mir und meinem Körper gut, würde ich auch sagen, mit Erkenne-dich-selbst. Und das finde ich jetzt spannend, dass beim dritten Punkt, das hast du ja mit Sicherheit nicht vorher überlegt, aber dass da sozusagen der Rückblick, wer bin ich heute, die Erkenntnis, was hat mich eigentlich zu dem werden lassen, finde ich spannend. Also, okay. Und jetzt mal an Personen gedacht. Was sind aus deiner Sicht einfach erfolgreiche Personen und würden von daher hier auch ein guter Gesprächspartner im einfach erfolgreich Podcast sein?
Tatsächlich, gut, ist es ein bisschen skurrile Empfehlung, aber tatsächlich ist mein Mann jemand, den ich sehr bewundere, irgendwie so für seine Aufbruchsstimmung und auch für seine Power. Und der ist auch eine erfolgreiche Führungskraft. Und ich glaube, also er hat es zumindest geschafft, genau, mir zu verkaufen, von Hamburg nach Paderborn zu ziehen.
Wie hat er das gemacht, aus Hamburg nach Paderborn?
Ja, es ist, also tatsächlich war der Schlüsselsatz, sein Schlüsselsatz war damals, gib der Stadt eine Chance. Und das finde ich ganz spannend, weil das hat so alle Freiheiten gelassen. Und ich dachte auch, ja, ist eine Erfahrung, machen wir jetzt. Das heißt ja auch, wir sind ja frei, wir können ja jederzeit wieder gehen. Und ja, gut, und in dem Moment, man muss ja sagen, Rahmenbedingungen waren, ich war schwanger und war dann sowieso ja irgendwie, hat sich dann was verändert, dass ich dann auch gesagt habe, ich bewege mich in irgendeine Richtung, alles okay. Aber der Satz war, gib der Stadt eine Chance und jetzt bin ich fast 10 Jahre hier. Also.
Wir machen ja bei Diamant auch Verkaufstraining, ne? Der Kunde hat die Wahl. Also dich sagen, also ich könnte sie mir nicht besser beibringen, dem Kunden eine Wahl gibt und so ein bisschen was Ungewisses, nicht alle Antworten beantworten, nicht alle Fragen beantworten, sondern sowas Ungewisses lassen und vor allem den Kunden die Wahl lassen oder der eigenen Frau. Cool.
Ja.
Wer noch?
Tatsächlich, meine langjährige Freundin aus Hamburg, die ist in meinen Augen eine so energievolle Frau und vor allem ist sie eine totale Bühnenfrau. Also ja, wirklich eine Powerfrau, die Christine Könke. Mit der habe ich damals tatsächlich zusammen meine Ausbildung in der Schifffahrt gemacht, obwohl wir dann am Ende auch beide festgestellt haben, wir passen gar nicht wirklich in die Schifffahrt, wir beiden. Sie hat ihren Weg dann in die Werbe- und Brandindustrie gefunden und ist jetzt auch Führungskraft und wirklich eine gnadenlose Speakerin, eine grandiose Speakerin. Genau, und von daher sehe ich in ihr immer ganz viel Power und ganz viel Energie.
Schön.
Genau, und ansonsten, habe ich tatsächlich, also hier aus der Region auch noch eine Wegbegleiterin, die ich auch erst in Paderborn kennengelernt habe. Das ist die Melanie, und Melanie führt die Personalentwicklung bei Weidmüller. Und die hat mich tatsächlich auch an so einige Diagnostik-Tools, die ich dann im Laufe der Jahre erst kennengelernt habe, herangeführt. Und von daher ist sie da auch, ja, so ein gewisses Vorbild in diesen Themen für mich, ja.
Okay, ja, spannend. Spannend. Danke dir dafür. Und es ist ja nicht so leicht, ich weiß es schon. Und trotzdem kommt jetzt die Frage, dein einfach erfolgreiches Erfolgsrezept in einem Satz.
Ja, gehe deinen Weg in Einklang mit deinen Werten. Wenn du deine Werte kennst, dann fallen auch alle Arbeiten irgendwie leichter. Also mein Wert ist, glaube ich, diese Unabhängigkeit, diese Freiheit im Kopf. Und wenn du weißt, es baut sich alles darauf auf, dann ist auch die anstrengendste Arbeit mit Leichtigkeit getan. Sie macht Spaß. Und das, was Spaß macht, hat am Ende eine gute Qualität und nimmt andere Leute wieder mit. Das habe ich gemerkt. Und du ziehst dann automatisch auch Menschen und Situationen in dein Leben, die einfach zu dir passen.
Ja. Du kannst die Energie leben und letzten Endes das, was Menschen als erfolgreich oder als einfach erfolgreich dann wahrnehmen, ist die Energie, die wir reingeben können und im Einklang mit den Werten, wenn du was machen kannst, was Spaß macht, was viele deiner Motive bei dir, Freiheit offensichtlich, befeuert, kannst du viel Energie reingeben, und das ist genau das, was andere dann spüren und wo sie dann auch bereit sind mitzukommen. Sehr cool. Maren, dann sag doch mal, wer jetzt noch mehr von dir sehen oder hören oder dich irgendwie finden möchte, wo können die Menschen die Maren Fischer erreichen?
Genau, wir sind mit unserem Unternehmen Freshworks recht breit präsent, sowohl im Internet auf freshworks.biz zu finden. Wir sind auf LinkedIn immer auch mit spannendem Content zum Thema Personaltrends, Personalarbeit unterwegs. Also da dürft ihr uns gerne folgen, da dürft ihr euch gerne auch weitere Inhalte anhören. Und mich persönlich findet man oft in dem Paderborner Innenstadtbüro, was wir hier am Wustorfwall haben, aber natürlich auch auf allen anderen Online-Kanälen gut erreichbar. Also klar, freue mich natürlich irgendwie über das eine oder andere spannende Gespräch oder vielleicht auch jemanden, der uns fachlich an der einen oder anderen Stelle braucht.
Ganz genau. Jetzt kommt es natürlich sehr darauf an, wann du das hier hörst, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Maren und ich haben uns kennengelernt, weil wir gemeinsam das Leadership Lab in Paderborn nochmal nach vorne bringen wollen. Das ist ein Netzwerkevent, und ihr habt, habe ich glaube ich gerade eben schon mal gesagt, die New Work Night gemacht. Das wird dann Ende März sein. Ich weiß noch nicht, ob der Podcast vorher oder danach rauskommt, aber das heißt, du bist auch regelmäßig auf irgendwelchen Netzwerkevents zu finden.
Ach, und ne? Tatsächlich, das kann ich noch einschieben, gerade wer im Norden unterwegs ist, wir sind am 18. und 19. April erstmalig auf der Messe Zukunft Personal in Hamburg und sind da mit unserem Messestand. Also für alle, die so sich im Norden tummeln, können uns da erreichen. Wer sich frühzeitig bei uns meldet, kann sogar noch ein Messeticket von uns bekommen.
Sehr schön, sehr schön. So, nach der letzten Frage kommt die allerletzte Frage bei mir. Welche Frage habe ich dir nicht gestellt? Was würdest du denn gerne noch sagen, hast aber von mir nicht die Gelegenheit bekommen?
Oh, da muss ich jetzt aber erstmal noch überlegen, was du mich nicht gefragt hast. Schweigen im Walde. Ich habe das Gefühl, ich habe schon so viel erzählt.
Okay, ja, wenn nichts da ist, dann müssen wir nicht bohren gehen. Mir hat es viel Spaß gemacht, ein bisschen was von dir zu hören. Ich glaube, es ist auch für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen was bei rumgekommen. Erkenne dich selbst, hab keine Angst vorm Geld und einfach mal machen, authentisch sein. Ein paar sehr konkrete Tipps Da danke ich dir auch im Namen der Hörer sehr für deine Zeit, für deine Tipps und freue mich, wenn wir dann irgendwann vielleicht eine zweite Episode machen oder spätestens dann beim Leadership-Treffen nochmal gemeinsam zusammenkommen. Hab vielen, vielen, vielen Dank, Maren, und bleib einfach erfolgreich.
Super, vielen Dank, Hajo. Vielen Dank.
Das war es schon wieder für heute. Der Einfach Erfolgreich Podcast.